herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinterfragen und Antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität und Leben oder Identität leben. Ab sofort biete ich Aus- und Weiterbildungen für meine Schwerpunkte an. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, findet ihr auf meiner Homepage www.kurtneubersch.de weitere Informationen dazu. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Podcast und mein Aus- und Weiterbildungsangebot bei Gefallen weiterempfehlen würdet. Nun aber geht es los mit dem Inhalt dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben, Folge 23, Themenschwerpunkt Depression. Ja, nach der Sommerpause geht es jetzt endlich auch wieder weiter hier mit diesem Podcast. Und wir hatten ja schon vor der Sommerpause den Themenschwerpunkt Trauma uns angesehen, wenn ihr jetzt die Folgen alle bisher gehört habt. Wenn nicht, könnt ihr in der vorherigen Folge den Schwerpunkt Trauma euch gerne anhören. Und ja, heute geht es um Depressionen, eines der, ich könnte mir vorstellen, spannendsten, vielleicht auch ja, Ansätze oder sagen wir mal nicht Ansätze, sondern vielleicht Perspektiven, die ich euch hier vermitteln werde, die für Fachleute jetzt nichts Neues darstellt wahrscheinlich, für Betroffene oder Interessierte vielleicht ganz interessant ist, nochmal einen, Überblick zu erhalten. Das Themenfeld der Depression ist nämlich ein sehr, sehr, sehr breites. Aus meiner Sicht jetzt nicht rein nur diagnostisch, sondern generell in der psychotherapeutischen oder psychiatrischen Landschaft, wenn wir von psychischen Störungen oder Diagnosen sprechen, kommt man an der Depression nicht vorbei. Die wird in der Regel, wenn man so will, mit psychischen Störungen fast, also mit am häufigsten, neben Angststörungen kommen die mit am häufigsten vor. Und es ist ein sehr großer Bereich, sowohl was die Qualifikation, die Einstufung, die Klassifikation, wenn man so will, und auch die Abgrenzung zu anderen Problembereichen betrifft. Wenn man aus der Theorie sich dem Thema nähert, wird man wahrscheinlich mit dem Bild umgangssprachlich bis vielleicht sehr theoretisch noch nicht so die Unterscheidungen vielleicht für sich erahnen oder vorstellen können. Ich persönlich habe das Bild der Depression durch meine praktische Arbeit, gerade in der Psychiatrie, aber auch in der Begleitung von Menschen aus der Krankenpflegesicht oder Gesundheitspflege, wie man ja heutzutage sagt dazu. Bei mir hieß das noch Krankenpflege, bei der man Menschen begleitet, die in ja, körperlichen oder psychischen belastenden Situationen sind und diesen Dingen auch ausgesetzt sind. Und ich kann euch auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen, es ist wirklich so ein heterogenes Bild. Das heißt, das ist so unterschiedlich. Also Depression ist nicht immer gleich Depression. Ne, sowohl wenn Fachleute sich dazu outen und sagen, ich hatte selber mal eine depressive Phase oder dass Betroffene so verzweifelt sind, dass man ja umgangssprachlich vielleicht von außen, wenn man nicht vom Fach ist, denken könnte, also nicht jetzt ich, ne, sondern das wird öfter von außen von Menschen, die nicht so nah an dem Thema sind, geäußert, dass man sagte so, jetzt lass dich mal nicht so hängen oder jetzt muss da mal irgendwann gut sein, na jetzt pack doch mal endlich dein Leben wieder an und geh da mal ganz anders mit um. Und die Betroffenen sind häufig neben dem, dass sie es selber als belastend erleben, natürlich auch mit dem Bild der Gesellschaft und dem Anspruchdenken bezüglich der Leistungsfähigkeit und auch des Verlaufs der Erkrankung extrem belastet bis hin zu überfordert. Und tatsächlich muss ich euch auch gestehen, über meine jetzt inzwischen ja, 30 Jahre aus unterschiedlichsten Perspektiven auf das Phänomen der Psyche schauend, sei es Krankenpflege, sei es Psychologe, sei es auch teilweise aus dem Medizinstudium. Ne? Also es ist wirklich ein sehr, sehr unterschätzter und auch teilweise überschätzter Bereich. Wenn ich das jetzt so einläute mit so vielen sehr starken, vielleicht für euch klingenden Worthülsen, werde ich mir die Mühe machen, jetzt euch da ein Stück weit mehr Substanz reinzubringen, also euch einen Überblick zu verschaffen, auch in Bezug auch auf, wie kommt der Chord zu dieser Perspektive. Wenn wir uns Leitlinien ansehen oder auch, sagen wir mal, jetzt so schlaue Bücher nehmen, die mit Diagnosen sich beschäftigt haben oder auch Fachleute zu Wort kommen lassen. Ich habe mit meiner Schwester in dem Podcast Psychotriff Coach, werde ich auch verlinken in den Shownotes, eine Folge mit Professor Dr. Hautzinger aufgenommen. Das ist ein Interview. Das war aus technischen Gründen leider nicht ganz so gut. Da war immer so eine leichte Latenz drin, aber dennoch war das Interview sehr, finde ich, sehr gut. Und ich habe Herrn Hautzinger auch damals mal live erlebt, also neben dem Interview auch live erlebt, in einem Vortrag über auch Depressionen im erhöhten Menschenalter, Erwachsenenalter. Und also das ist echt schon sehr spannend, wenn man mal nicht nur aus der Belastungsseite drauf schaut, sondern auch aus der Fachseite, weil das ist ein Bild, was ja erstmal sich vielleicht greifen lässt durch über Symptome und Symptomerleben, aber hinsichtlich der, ich sage jetzt mal, des Krankheitsverlaufs oder der Möglichkeit der Gesundung tatsächlich relativ zäh bis hin zu häufig wiederkehrend, vielleicht in unterschiedlichen Qualitäten, aber dergleichen halt sich immer wieder gezeigt hatte, zumindest das, was ich so erlebt habe, auch in meinem Praxisalltag. Und mit Praxisalltag meine ich nicht meine Praxis, in der ich arbeite, sondern mehr an der Front, also mit Betroffenen arbeitend. Und da ist mir aufgefallen, dass je mehr man versteht von wie Depression entsteht und wie sie auch subjektiv erlebt wird, bekommt man ein anderes Bild auf die Symptomatik, aber auch die Dynamik, ja, von diesem Krankheitsbild. Und da fangen wir jetzt am besten erstmal an, dass wir uns dem theoretisch nähern. Ich habe in meiner Ausbildung gelernt, dass Depressionen nach dem ICD-10 mit leicht, mittelgradig oder schwer, und die Unterscheidung ist vor allen Dingen zum einen durch die Art der Kriterien, nämlich im Interesseverlust ist eines der Hauptmerkmale, oder halt das Stimmungstief, dass man also mehr als 50% der Tage dann belastet ist und das auch über ein Zeitfenster von mehr als 14 Tagen. Und dann kann man sogar noch eine Einteilung machen, in ob man noch psychotische Symptome hat oder nicht. Also ob auch noch, sagen wir mal, die Wahrnehmung über der hinausgeht, die wir Menschen alle als allgemeingültig teilen. Also wenn ich Stimmen höre, Dinge sehe oder auch andere Phänomene des psychotischen Erlebens aufweisen. Wobei, wenn wir das sagen mit, also Depression mit psychotischen Symptomen, dann ist damit vor allen Dingen gemeint, dass das etwas ist, also dieses psychotische Erleben etwas ist, was im Rahmen von Depressionen auftaucht. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, wenn jemand ein Verlust erleben hat und darunter halt nochmal schon ein schwere depressives Erleben kommt und sagt, er hat das Gefühl, als wenn jetzt gerade die verstorbene Person bei dieser Person ist, oder dass man sogar die Stimme hört oder irgendwas sieht oder fühlt, dann würde man das mit den psychotischen Symptomen verbinden. Wobei, das ist nicht jetzt meine Meinung, sondern die Kodierungsorientierung des ICD-10. Nach dem ICD-11 müssen halt für die Diagnose einer depressiven Episode mindestens 5 Symptome vorliegen. Beim ICD-10 sind es nur 4. Und das ICD-11 macht vor allen Dingen so eine Unterscheidung in einen, die nennen das dann so einen affektiven Cluster, also was die Stimmung betrifft selber. Und das ist da, das einerseits das Gedrückte, das Depressive, wie ich das gerade auch schon sagte beim ICD-10, oder halt der Interessenverlust, ne, oder die Freudlosigkeit. Und die anderen beiden Cluster, die noch wichtig sind, ist einmal das Kognitive, also das, was das Denken betrifft. Und das ist dann der Bereich des Konzentrierens und Aufmerksamkeit, Aber genauso auch der Bereich des Selbstwertgefühls, ne? Also wenn man dann so in so ein Schuldgefühl geht oder eine Wertlosigkeit, natürlich auch der wichtige Punkt der Hoffnungslosigkeit, der sehr häufig mit Depression fast schon synonym genannt wird. Und auch das wiederkehrende Gedanken an den Tod oder auch Suizidgedanken, Handlungen, ein Teil des kognitiven Erlebens im Rahmen der Depression darstellt. Dann haben wir noch den dritten Bereich, also man sagt so den neurovegetativen Cluster-Bereich. Das ist dann so das, was wir so feststellen, so über die körperliche Ebene, nämlich was den Schlaf, die Schlafqualität betrifft, dass man Schlafstörungen hat, sowohl Ein- als auch Durchschlafstörungen. Signifikant nennen wir das, also das heißt auf jeden Fall eindeutig vermindert oder erhöht Appetit. Das ist auch ein Thema, ne, dass man dann merkt, man isst fast gar nichts oder halt dann deutlich mehr, dass man dann auch anhand von einer gewissen Gewichtszunahme dann feststellen kann im Rahmen des depressiven Erlebens. Dann eine psychomotorische Unruhe, also dass man so eher so zittert oder dergleichen, oder aber das Gegenteil davon, nämlich die der Verlangsamung und der Antriebsmangel oder die erhöhte Ermüdbarkeit. Das sind die Dinge, die man da so zuordnen kann. Als Orientierung ist wieder das Zeitfenster 14 Tage oder mehr, also mindestens 14 Tage. Und weiterhin macht das ICD nämlich nicht nur wie jetzt das ICD-10, macht das ICD-11 nämlich noch die Unterteilung neben der Summe. Natürlich noch zusätzlich die, finde ich ganz gut, nämlich die Anzahl, also neben der Anzahl auch die Intensität. Also wie intensiv die Dinge sind, die man da erlebt und auch den Grad der Funktionseinschränkung. So müsst ihr euch das vorstellen. Und was das genau heißt. Damit ist gemeint, also zum einen, wie sind die Phasen? Na, ist das etwas, was, kommt das einmal vor, hat das mehrere Phasen? Ist das auch vollständig rückläufig dann oder ist es so, dass immer noch ein Rest bestehen bleibt? Dann nennt man das remittierend oder rezidivierend oder chronisch. Da gibt es Unterteilungen drin, ne? Oder aber auch, wenn man merkt, das ist gar nicht nur in Richtung Depression gehend. Ne? Das ist beim ICD-10 auch so. Ich will jetzt nicht zu stark immer nur auf ICD-10 oder 11 rumreiten, möchte einfach da an der Stelle nur sagen, dass die Unterteilung bei Depression auch natürlich hingeht in Richtung des Stimmungserlebens bezüglich des Mono, also unipolar, oder des Bipolaren. Und bei dem Bipolaren müsst ihr wissen, wenn wir sagen von Bipole, also das heißt zwei Pole, zwei Extreme, wäre ein Extrem halt das Depressive und das andere wäre dann das Manische oder Submanische. Darunter unterteilen sich dann auch diese manischen Phasen, ob Bipolar 1 oder Bipolar 2. Will nicht zu fachlich jetzt hier werden für jetzt die, die vielleicht nicht vom Fach sind. Möchte einfach nur sagen, dass die Unterteilung wichtig ist, weil das eine ist, was von der bipolaren Einteilung das Hypomanische. Das bedeutet, dann ist da ein gesteigerter Affekt, also dass die Gedanken rasen, dass man dann an der Stelle so vielleicht Größenideen hat, sprunghaft zum Gedankengang ist, dass man ganz viel Energie hat, wenig Schlaf braucht, dass man da sehr getrieben ist und unruhig, sehr, dass man auch viele Dinge gleichzeitig machen will. Was man schon fast sagen könnte, das geht schon so in Richtung umgangssprachlich ADHS, aber hier an der Stelle schon, dass man merkt, ein extrem gesteigerter Impuls, und aber immer noch bei submanisch mit der Möglichkeit, die Dinge zu kontrollieren, während im manischen Bereich das dann nicht mehr möglich ist. Dann gibt es noch die Unterteilung, müssen wir fairerweise noch dazu sagen, der Dysthymia. Die Dysthymia, das ist der Punkt, dass man schon depressive Symptome hat, aber diese Depressiven an der Stelle nicht in der vollen Symptomeskalation oder Ausprägung, sondern an der Stelle eher leicht bis Mittel, je nachdem, was es geht, und auch über eine Zeit, die länger als 2 Jahre besteht. Also wir sprechen von einer Chronifizierung und dadurch, dass das nicht deutlich ausgeprägt ist, das depressive Diagnosebild, spricht man im Fachlichen von einer Dysthymia. Das gibt es auch im Bereich der bipolaren Störung. Da spricht man nicht von Dysthymia, wenn es mehr als 2 Jahre ist, dass man immer mal wieder so gesteigert und verminderte Phasen hat, sondern man spricht dann von Zyklothymia. Also das ist dann auch da mehr als 2 Jahre lang. zu diesen Schwankungen kommt, die man so hin und her schwankend sagen würde. Man macht sogar noch Einteilungen bei der bipolaren Störung in Richtung, wie schnell das ist. Also es gibt Phasen, die sind, sagen wir mal, da spricht man von Rapid Cycle, dass so ein schneller Wechsel ist. Das kann dann stundenweise sein, nach ein paar Stunden. Es gibt auch welches nach ein paar Tagen, Wochen oder dergleichen passiert, na, dass man dann sowohl in das eine als auch das andere Extrem springt. Na, da gibt es verschiedenste Ausformungen drin, die würden jetzt hier aus meiner Sicht den Rahmen sprengen, weil ich ja jetzt nicht hier Unterricht mache im Bereich von Depression und bipolarer Störung, aber dass ihr da so ein Gefühl für kriegt, dass das ein sehr komplexes Feld ist, vor allem wenn man da sich nicht mit auskennt und die Betroffenen selbst sind meistens damit auch überfordert. Also da wird dann vielleicht aus einem depressiven Erleben, wenn man merkt, es geht mir jetzt plötzlich was besser, kann das, wenn ich zu einer bipolaren Störung neige, kann das sein, dass ich dann merke, okay, das geht jetzt in einen anderen Extrembereich. Ja? Also plötzlich kann ich dann ganz viele Dinge und ich möchte auf die Phase gar nicht verzichten, weil ich ja voll produktiv bin, weil ich wenig Schlaf brauche, weil ich viele Dinge gleichzeitig machen kann, gefühlt. Ne? Und das ist dann etwas, was ich nicht missen will. Das ist auch einer der Gründe, warum gerade bei einer bipolaren Störung die Behandlungsbereitschaft, weil es ja auch eine Extrempositionierung ist, erschwerter ist. Nicht bei allen, aber bei vielen, weil die auf diese Produktivität, dieses viele umsetzen können, ja am liebsten gar nicht verzichten wollen. Das ist ja etwas, was die als eine Riesenstärke ansehen. Und das ist sowohl für die Betroffenen etwas, sagen wir, Außergewöhnliches, aber auch natürlich fürs Umfeld. Na, also das Umfeld empfindet diese Phasen nicht selten als anstrengend. Und auch wenn Wendungen dann kommen, dann ist man zum Beispiel, wenn man merkt, stellt euch mal vor, jemand ist in einem depressiven Erleben, hatte schon mal eine manische Phase und plötzlich, wenn es einem besser geht, aus dem Depressiven kommt man langsam raus, kommt es plötzlich zu einem, sagen wir mal, plötzlichen Lachanfall, ne, weil vielleicht nur ein Witz gefallen ist oder dergleichen, dann ist häufig das Umfeld irritiert und in einer Sorge, ist das jetzt ein Wechsel in Richtung Manie? Und das erschwert natürlich dann auch die Einschätzung, wie sieht es denn da jetzt aus? Ne? Müssen wir uns Sorgen machen oder ist das jetzt einfach eine ganz gesunde, normale Reaktion? Ne? Das ist halt ein riesen Thema. Ja, wenn ich jetzt mit euch jetzt so hier durch diese grobe Unterteilung gehe, die man natürlich, die natürlich noch viel feiner ist, ne, wenn man da noch feiner reingehen kann, reicht sie aber aus meiner Sicht erstmal aus von der Theorie her, ne, wie man die Depression so grob einteilen kann. Und vielleicht nehme ich hier noch das Thema mit dem Trauern. Ne, Trauern ist ein Phänomen, da hat man versucht, das auch irgendwo einzugrenzen, einzufangen. Ne, wie lange darf man denn überhaupt trauern? Die Trauerreaktion, so sprechen wir quasi fachlich davon, hat man versucht einzuordnen, ob sie mehr als, also wenn, dass man sie kodieren kann im Rahmen von Störungswertigkeit ab 3 Monate, wurde diskutiert und jetzt im ICD-11 geht man von sogar dann 6 Monaten aus. Ich muss ehrlich gestehen, ich finde es schwierig, sowas einzuteilen nach Monaten, weil das kann man nicht genau klar eingrenzen. Das wird aber nochmal auch erwähnt als Anmerkung, dass es natürlich abhängig ist von sozialen, kulturellen, aber auch anderen Dingen wie religiösen Einflüssen oder auch anderen Kontexten, die individueller Natur sind. Und dann ist das so, dass es mal kürzer, mal länger sein kann. Das ist halt sehr, sehr schwer. Man hat quasi versucht, mit der Kodierung der Trauerreaktion eine Unterscheidung zu machen in, was ist eine normale, in Anführungsstrichen, eine menschliche Reaktion auf Belastung und was ist dann eine störungswertige, also Qualität davon, die dann eine Behandlung indiziert. Weil ihr müsst euch immer wieder klar machen, wenn wir von Diagnosen sprechen, sprechen wir immer, zumindest jetzt im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland auch vor allen Dingen, sprechen wir immer deswegen von einer Orientierung in Richtung Erkrankung, weil daraus dann ein Behandlungsanspruch wachsen kann und damit auch eine fachliche Begleitung hier indiziert ist. Also man sagt, das steht einem zu. Na, da muss man nicht alleine durch, da kann man sich auch Hilfe suchen. Und das ist dann schon nochmal eine Sache, die hier genauer unterschieden werden muss. Ne? Was ist menschlich, was ist normal in Anführungsstrichen und ab wann ist es hier etwas Außergewöhnlicheres in Bezug auf, wo ist die Verarbeitung oder das auf bleiben oder vorhanden bleiben von Symptomen irgendwann nicht mehr in Anführungsstrichen normal, heißt, kommt nicht bei den meisten Menschen vor und macht dann eine individuellere Sichtweise und auch natürlich dann eine individuellere Begleitung notwendig oder zumindest initiiert sie das, dass man das in Anspruch nehmen darf. Ja, es ist ein sehr, sehr komplexer Bereich, wie ihr vielleicht schon raushört, aber ich würde gerne von der Theorie mal ein bisschen weggehen, mit euch jetzt mehr in die Diskussion und auch Einschätzung. Ich habe damals, als ich die Depression kennengelernt habe, in der Klinik vor allen Dingen als Diagnosen, habe ich festgestellt, dass die nicht überall gleich ist, auch nicht bei jedem gleich ist und auch unterschiedlich erlebt wird. Es gibt Menschen, die reden darüber, es gibt Menschen, die reden dann nicht drüber und wenn vor allen Dingen Suizidgedanken noch im Raum sind, ne, auch dazu gibt es gute Aufklärungsmöglichkeiten, sowohl von Informationen von Fachbereichen wie die Telefonseelsorge, die Betroffene auch direkt in dem Erleben dann auch zumindest in dem Moment, bevor sie sich was antun, ganz gut auch begleiten können als einen Schritt oder natürlich Orientierung bieten können. Aber auch habe ich dazu Folgen gemacht. Ne? Auch die könnt ihr finden in meinen Podcasts. Werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und wird sich auch lohnen, dir reinzuhören, wenn man ihr jetzt mehr zur Suizidalität hören oder wissen und verstehen wollt. Auch in den anderen Podcasts, die ich mache und ja, oder gemacht habe. Also da möchte ich wirklich Mut machen. Das ist ein Bereich, der sehr unterschätzt ist, weil müsst ihr wissen, kurz runtergebrochen, Suizidgedanken sind immer ein Hilfeschrei für, es muss sich jetzt was ändern und bei der Destruktivität von Suizidalität kommt vor allen Dingen unten unterm Strich raus, es gibt keine Hilfe, deswegen möchte ich nicht mehr leben. Das ist aber erstmal nur eine Kurzschlussreaktion, auch wenn die länger anhält in uns, wenn wir das also über einen längeren Zeitraum haben. Im Grunde genommen müsste man das aus neutraler Sicht sagen, man hat keine Idee, wie man es ändern kann. Und da finde ich immer wichtig, wenn man keine Idee hat, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, dann braucht es fähige Leute. Und da wird es dann schon schwieriger, weil ich muss auf Leute treffen können, die mich verstehen, wo ich mich auch verstanden fühle. Weil es bringt mir nichts, wenn ich mit Leuten rede, die mir sagen, ja, hör mal, das wird schon wieder jetzt, ne? Jetzt ist mal, oder hör mal, lass den Kopf nicht hängen, ne? Gibt ja auch schöne Zeiten. Das sind alles Floskeln. Vor allen Dingen ist es schwierig, wenn ich gerade selber das Gefühl habe, ich will auch gerade gar nicht. Ja, also ich darf auch ruhig das Gefühl haben, dass ich nicht will. Ja, es ist in Ordnung, das darf ich. Ich darf das Gefühl haben. Die Frage ist nur, kann ich mich noch schützen vor mir selber, bevor ich destruktiv mir irgendwas antue? Wenn ich das kann, ist es okay, also aus fachlicher Sicht. Wenn ich aber sage, nee, ich kann nicht ausschließen, dass ich mir was antue, dann muss ich mich vor mir selber schützen lassen und dann brauche ich entsprechende Hilfe, entweder unter Vertrauenspersonen oder halt dann sonst von fachlicher Seite, im Idealfall von beiden. Und da muss man individuell dann schauen, was ist der nächste Schritt. Aber jetzt gehen wir ja gerade konkret in so Beispiele rein, wie eine Begleitung aussehen kann. Und es ist wirklich ein ganz, ganz individuelles Themenfeld. Ich hatte auch schon Fälle getroffen, die eine Lebensmüdigkeit haben. Das heißt, dass die an der Stelle nicht jetzt gerade einfach eine depressive oder eine suizidale Tendenz generell haben, sondern eine Lebensmüdigkeit. Also im Sinne von wirklich dieses, ich habe keine Lust zu leben. Da kann trotzdem sein, dass die Personen sagen, ich will mich jetzt nicht umbringen, aber ich habe eine Lebensmüdigkeit. Na, ich sehe da nichts Positives. Ich kann dem nichts Positives abgewinnen. Das ist natürlich für Personen, die jetzt sich nicht mit psychischen Störungen und Dynamiken und auch Ursprüngen, wie sowas entsteht, auskennen. Das war bei mir früher auch so, dass ich dann da gedacht habe, Mensch, was macht man denn da? Oder was ist denn da los dann? Ne? Wie kann man das denn jetzt begleiten? Das ist schwer. Vor allen Dingen, wenn man anfangen sollte, irgendwie Lösungen direkt aufzubauen, auch als Fachperson, dann kann das Gefühl auslösen von Betroffenen, dass sie sich nicht ernst genommen fühlen, in ihrem aktuellen, authentischen Gefühl, sich nicht gut zu fühlen. Und auch vielleicht lebensmüde oder was auch immer zu fühlen. Deswegen braucht es immer einen authentischen Kontakt und eine Wertschätzung für die aktuelle Situation, auch der Gefühle und der Gedanken und der körperlichen Verfassung. Und dann ist die Frage, darf eine Veränderung schon her? Darf sich da was ändern? Und erst wenn die Betroffenen sagen, ja, ich weiß zwar nicht wie, aber ja, dann kann man aus der Sicht des Betroffenen sich weiter orientieren, also dann in die Behandlung rein. Aber vorher nicht. Weil wenn von außen jetzt angefangen wird, so, oh ja, komm hier, mach das, mach dies, mach jenes, hat das schon was Übergriffiges. Übergriffig im Sinne von, ich gebe vor, wo es lang gehen kann, weil das gut für dich ist. Und ich kann ja gar nicht wissen, ob das für die Person gut ist. Selbst wenn das mal gut war, kann das sein, dass das jetzt im Moment nicht mehr gut ist. Na, das ist das große, große, große Problem. Also um euch damit auch nochmal deutlich zu machen, wenn man sich in dem Bereich nicht auskennt, kann das sein, dass ich dadurch den Kontakt zu den Betroffenen verliere und die Personen auch sagen, ich vertraue mich jetzt nicht weiter an, das will ich nicht. Na, deswegen braucht es eine entsprechende qualifizierte Anbindung und eine medikamentöse Begleitung ist ja auch immer in krassen oder in sehr stark ausgeprägten Symptomen immer Mittel der Wahl. Was angeboten wird von jetzt ärztlicher Seite her, ich persönlich bin immer Freund davon, es hängt davon ab, wie stark die Symptome sind. Wenn ich einen sehr hohen Leidensdruck habe, macht es wirklich Sinn, dass ich mich erstmal in geschützte Hände, in ein geschütztes Umfeld begebe. Ne? Mit geschützt meine ich nicht jetzt geschlossene Stationen der Psychiatrie. Das kann auch ein geschützter Ansatz sein. Aber ich meine vor allen Dingen in einem Umfeld, wo ich weiß, da droht mir keine Gefahr. Und da muss ich aber gucken, also gefühlt meine ich jetzt, ne? Und da muss ich gucken, wo kann das sein? Ja, also das ist wirklich schwierig und individuell. Und das kann auch sein, dass man das erstmal noch gar nicht genau einschätzen kann. Ne? Also es ist ein dynamischer Prozess. Aber dennoch sage ich nochmal, es macht Mut, auf die Leute zuzugehen, die Betroffenen, und denen zu sagen, ich möchte dich gerne individuell begleiten. So für das, was du jetzt gerade brauchst. Und wenn du nicht für dich sorgen kannst, dann klar, dann sollte es auch fachliche Hilfe geben oder dann solltest du nicht mehr alleine sein. Weil dann muss man dich vor dir selber schützen. Jetzt zum Punkt, was kann man tun in Bezug auch auf, wo kommt das her? Also ich habe im Rahmen meiner Spezialisierung hin zum Traumatherapeuten festgestellt, dass es aus meiner Sicht zumindest, also wie ich über die 3 Jahrzehnte immer wieder Menschen begleitet habe, keine Zufälle gibt. Also auch keine losgelösten Zusammenhänge. Also wo man sagt, ja, das ist jetzt zwar hier, das ist Depression und das ist das andere ist das Lebensumstand und das ist das und das ist jetzt gerade Zufall, kommt jetzt dumm aus, dass man das hat. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass es für alles einen Zusammenhang gibt, für alles sich auch das schlüssig erschließt, meistens erst hinterher, warum wir zum Beispiel immer wieder die gleichen Verhaltensmuster haben oder immer wieder Settings aufsuchen, die ähnlich sind. Natürlich gibt es auch den Faktor X, das heißt, dass ich Dinge einfach nicht planen kann, auch nicht immer kontrollieren kann. Man spricht auch davon von, das ist das Leben, sagt man umgangssprachlich, ne? Das ist im Grunde genommen der Bereich, der man auch als Schicksal umgangssprachlich beschreibt. Ich will da gar nicht so dramatisch rein, möchte eher deutlich machen, dass wenn ich versuche, mir klarzumachen, dass meine Psyche und mein Körper relativ plausibel, logisch und nicht gegen mich arbeitet vom Prinzip her, ja, sondern eher für mich arbeitet, also mich auf Dinge hinweist. Wenn ich das als erstmals Annahme, als Basis annehme, werde ich an der Stelle auch ganz anders auf meinen Körper, meine Psyche gucken, weil dann ist das wie zum Beispiel beim Auto, ne? Also wenn ein Auto fährt und irgendwann geht der Sprit alle, dann geht ein Lämpchen an und das macht das Lämpchen ja auch nicht aus Zufall oder weil einfach jetzt gerade mal das Lämpchen leuchten will oder so oder was kaputt ist, sondern weil das Lämpchen mich auf was hinweisen will. Und wenn ich das Problem löse, geht das Lämpchen auch wieder aus beim Sprit, ne? Wenn ich den Wagen tanke, ist das Lämpchen wieder aus. Und das ist so, worauf will ich hinaus, es ist eher ein Hinweis, ein gut gemeinter Orientierungspunkt. Und so ist das auch mit unseren Symptomen. Und die sollen uns auch was hinweisen. Und je nachdem, wie stark die sind, wie massiv die sind, umso eher und umso eindrücklicher. Ne? Also das finde ich ganz wichtig, dass wir uns das klar machen, dass das eine Frage der Kommunikation ist zwischen Körper, Psyche und mir. Und wenn ich bei Depressionen hinschaue und sehe, okay, ich habe jetzt schon mal was Depressives gehabt und irgendwie habe ich da Medikamente bekommen oder die Lebensumstände haben sich ein bisschen verändert, dass es mir ein bisschen besser ging oder mir geht es eine Zeit lang gut und plötzlich kommt das wieder, dann habe ich die zweite Phase offiziell, ja, und dann werden die Ärzte mir sagen und dann fragen die manchmal auch nach oder oft nach, gibt es in der Familie noch jemand, der Depressionen hat, und wenn ich dann sage, ja, mein Vater, mein Opa oder meine Mutter oder wer auch immer, dann würde der Arzt eventuell denken, dass hier dann eine genetische Komponente sein kann und dass man damit rechnen muss, dass das dann halt immer wieder kommen kann. Und das halte ich für eine falsche Annahme beziehungsweise eine sehr veraltete Sichtweise. Man geht auch heute von einem multifaktoriellen Entstehungsmodell von Symptomen und Erkrankungen aus, dass man also sagt, es gibt so viele Faktoren, die das erklären können, dass man dann sagen wir mal, diese Diagnose bekommt, sei es zum Beispiel die Persönlichkeitsstruktur, die Lebensumstände, die Schicksalsereignisse, die Interpretationen und so weiter und so weiter. Und das ist dann genauso vielleicht auch nochmal wie genetische Vorbelastungen und auch soziale Interaktionen, na, wie das Elternhaus war und so weiter. Also man geht von vielen Faktoren aus. Das finde ich auch vom Prinzip her erstmal nicht schlecht. Dennoch kann man schon das auch auf einer psychischen Ebene relativ großräumig lassen, weil die Psyche gibt uns erstmal Feedback über die Psyche, wenn die Ursache nämlich die Psyche ist und das, was ich erlebt habe. Und wenn ich das nicht für mich verarbeite, verlagert sich das natürlich auf immer mehr auf andere Ebenen. Und wenn ich das öfter hatte in meinem Leben, ist das auch umso schneller sensitiv. Ne? Dann reagiere ich zum Beispiel schneller mit Schmerzen oder mit einer hohen Vigilanz, dass ich dann so eine hohe Sensitivität für Gefahren, für Veränderungen, für Probleme habe. Und das kann dann mich natürlich auch nochmal in meinem depressiven Erleben verstärken. Also ich schneller wieder in was Depressives reinrutsche. Wenn ich zum Beispiel einen schönen Tag hatte, plötzlich schmeiße ich ein Glas um, alles läuft über den Tisch und ich denke mir so, super, jetzt doch blöd gelaufen, sowas Blödes, dann ist das zum Beispiel auch eine Erklärung dafür, dass ich dann Dinge einfach anders sehe, gefärbter sehe, eine hohe Anspruchshaltung vielleicht auch an mich habe und so weiter. Es gibt viele Faktoren, die das erklären könnten. Ich will jetzt gar nicht alle Faktoren nennen. Ich möchte euch eher darauf hinweisen, okay, wenn es eine Ursache gibt, ja, und die Ursache vielleicht, und jetzt gehen wir nehmen die Generation noch mit hinzu, vielleicht schon der Vater oder der Großvater hatte, wir wissen das nicht im Detail, aber der war ja schon vielleicht seltsam im Erleben, in seiner Interaktion, seiner Erziehung oder in seiner Präsenz. Und das färbt dann natürlich auf die nachkommenden Generationen ab. Mir geht es gerade nicht um Schuldzuweisung, sondern um nochmal kausale Dinge plausibel zu vermitteln. Ne, wenn zum Beispiel die vorletzte Generation durch die Kriegserlebnisse entweder direkt oder indirekt die belastet damit sind, ich nenne es auch ganz deutlich, traumatisiert sind und dadurch dann halt nicht in der Lage sind, komplett differenziert auf die nachfolgende Generation einzugehen. Dann auch die Frage nach, ist eine romantische Liebe überhaupt in der Partnerschaft gewesen oder war das eher Luxus oder eher gar nicht vorhanden? Ich hatte vielleicht ganz andere Ideale oder Vorstellungen. Dann ist das etwas, was auch immer wieder indirekt mit einfließt, in das, dass die Kinder, die nachfolgende Generation das spüren. Und dann steht und fällt auch viel mit der Offenheit, mit der Selbstoffenbarung der Eltern oder Großeltern, dass die Dinge zugeben. Es gibt immer mehr Menschen, die sagen, ja, das war früher umgangssprachlich nicht gut oder scheiße. Na ja, okay, gut, klar. Es geht jetzt nicht um jetzt jammern, sondern dass man erstmal klar macht, ja gut, es war nicht gut, aber es gab einen Grund dafür. Ja, und das zu verstehen, dass das einen Grund dafür gibt und dass ich dann, wenn ich erwachsen bin, merke, ja gut, ich habe es nicht anders gelernt. Und jetzt könnte man sagen, Schicksal. Ne, ich persönlich würde sagen, okay, wenn ich es nicht gelernt habe, kann ich es nicht erwarten. Und wenn ich es nicht erwarten kann, macht es Sinn, vielleicht mal den Druck rauszunehmen. Wenn ich es nicht auch das nicht gelernt habe, ist das natürlich auch nochmal eine Pattsituation. Aber ich kann mir ja Hilfe suchen und Traumatherapeuten, denen würde ich das wünschen, dass sie das können. Das können auch nicht, sicherlich nicht jeder. Das jetzt, was ich sage, aber generell wäre es gut, wenn mindestens Traumatherapeuten das können, aber auch andere Therapeuten, ne, die Schwerpunkte auf Bindungen legen und so weiter, dass man dann sagt, okay, sie hatten bisher eher destruktive Modelle in der Interaktion und jetzt brauchen sie mal konstruktive Modelle, ja, also Personen, die es gut meinen mit ihnen, ne, die ihnen Orientierung geben und das ist jetzt die Frage, wenn man jetzt in der Psychotherapie arbeitet, also so wie ich, dann braucht man auch eine entsprechende Haltung. Wenn ich die Haltung habe, guck auf die Uhr, gleich ist Feierabend, jetzt ist gut, hoffentlich melden sich die Leute nicht und so weiter, dann werde ich das auch ausstrahlen, dann gibt das auch entsprechende Impulse. Wenn ich aber schon mit einer sehr menschenbejahenden, unterstützenden Art, aber gleichzeitig auch gesund abgrenzenden Art, dass man sagt, hier ist eine Grenze und da kannst du weitergehen, dann werden die betreffenden Personen das Gefühl bekommen, hey, ich werde gesehen, aber ich werde auch, kriege auch eine Orientierung, ich kriege auch eventuell, wenn es psychotherapeutisch begleitet wird, auch eine Führung, also eine Führung hin von einem psychotherapeutischen Auftrag hin begleitend zu der Lösung, dass ich das dann umsetzen kann und verändern kann. Und somit wäre jetzt bei meinem Beispiel, wäre dann es auch möglich, dass die Ursache was Traumatisches sein könnte, ne? Und dass daraus dann mit der Zeit als Folge durch die Hilflosigkeit und so weiter dann was Depressives sich entwickelt, ne? Oder manifestiert. Vor allen Dingen, wenn Vorgenerationen das eh hatten, ne? Also so schon so Symptome, die auf bestimmte Diagnosen hindeuten, ist die Wahrscheinlichkeit ja auch dadurch höher, dass man durch die Sensitivität und Sensibilität der nachfolgenden Generation dort eine Möglichkeit hat, auch darauf so zu reagieren. Das heißt aber nicht, dass es jetzt automatisch passiert. Das kann auch gut sein, dass die Personen gar nicht so sind, sondern eher gegenteilig. Ja, wenn dann zum Beispiel die Mutter oder Großmutter viel über, sagen wir mal, den körperliche Malesse jammert, ne, oder sagt, mir geht's nicht gut und das ist schlimm und so weiter, ohne das lösen zu können, kann das sein, dass die nachfolgende Generation dann sagt, okay, dann rede ich jetzt nicht über meine Gefühle da, weil das hat ja schon immer meine Mutter oder Großmutter und ich versuche jetzt einfach immer lösungsorientiert was zu finden. Damit ihr jetzt mal so ein Gefühl dafür kriegt, ne, wie sowas entstehen kann. Und das ist wichtig auch bei der Behandlung, weil wenn ich mit einbeziehe, da kann es auch vielleicht eine andere Ursache haben, dann gehe ich ganz anders an das Thema dran. Weil wenn die Ursache, wie gesagt, Trauma ist oder ein anderes Schicksalserleben oder was auch immer, dann ist da diese traumatische Reaktion erstmal ganz gesund. Und wenn sie auf Dauer bleibt, klar, macht das Sinn auch, dann sich fachlich begleiten zu lassen, ne? Oder selber einen Weg zu finden, dass man diesem Teil, der überfordert war, der ausbrechen wollte, also durch die Symptome meine ich jetzt, ne, der darauf reagiert hat, dass er dann andere Wege findet, damit umgehen zu können. Das ist das Ziel. Das muss man aber erst lernen. Na, das ist etwas, und da kann Psychotherapie extrem helfen. Und da kann man auch den Schwerpunkt entsprechend legen. Wer für das Thema sich weiter sensibilisieren will, kann ich auch Mut machen. Ich gucke, dass ich in den Shownotes auch dazu was reinsetze von betroffenen Personen, die sich zu Depressionen geoutet haben. Also ich mache nur Beispiele davon, die aber tatsächlich in den Medien repräsent sind. Es gibt auf bestimmten Plattformen, wo man Filme streamen kann oder Dokumentation, die genau diese Phänomene erläutern und klar machen. Na, eines der prominentesten Beispiele für mich im Bereich auch des depressiven Erlebens, weil es so auch ausgesprochen worden ist, ist in dem Film Der Junge muss an die frische Luft von Habe Kerkeling in seiner Geschichte. Da wird sehr deutlich gezeigt, wie die Mutter immer mehr in depressive Verhaltensweisen rutscht aufgrund von bestimmten Umständen, die ich jetzt nicht spoilern will. Es ist auf jeden Fall ein lohnenswerter Film oder Buch, ist ja eigentlich ein Buch, was verfilmt worden ist von Habe Kerkeling, eine Autobiografie oder autobiografische Züge davon. Und da kann ich auch nur Mut machen, also dass man erst einmal sich bekennt zu sich selbst mit seinem eigenen Erleben und dann guckt, wo und wie brauche ich Unterstützung. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, damit konnte ich euch ein Stück weit eine Orientierung geben. Ne? Also lasst es vielleicht runtergebrochen so von mir nochmal sagen, wenn man sich auf eine Depression fokussiert als Diagnose und die Depression wird nicht besser, kommt wieder, könnt ihr sicher sein, dass es dann nur eine Symptomdiagnose ist und nicht die Ursachendiagnose. Und dann ist die Depression nämlich nur die Folge von etwas und dann lohnt es sich zu schauen, wo kommt es denn her. Das muss ich nicht selber können, das kann ich mich auch durch Fachleute begleiten lassen. Und da mache ich auf jeden Fall Mut, wenn man betroffen ist oder wenn man selber betroffen ist oder Leute im Umfeld hat, die das Schicksal mit der Depression derzeit haben. Ja, oder wenn man Personen in dem Umfeld hat, die derzeit unter einer Depression leiden. Na, also da auf jeden Fall lohnt es sich. Da mache ich symbolisch gern diesen Leuchtturm auf, der einem deutlich macht, hier, guck mal, das ist der Weg hin, raus aus dem Nebel, aus der Belastung hin zu einem klaren Blick, zu einem Leben, was lebenswert ist. Na, raus aus den belastenden Symptomen. Ja, mit diesen Worten schließe ich diese aktuelle Folge auch wieder. Wünsche euch noch eine angenehme Woche und jetzt geht's wieder auch wöchentlich weiter. Die Ferien sind rum und wenn ihr wollt, hören wir uns nächste Woche dann auch wieder. Ganz liebe Grüße.